Jesus, mein Gebet ist, dass heute Morgen diesen Gang ans Kreuz, dass es uns wieder neu berühren darf. Dass es für uns kein Kopfwissen ist, sondern dass es was ist, was uns auch emotional berühren darf. Dass wir spüren, deine Liebe, die da von dem Kreuz auf uns strahlt, deine Gnade, deine Vergebung. Jesus, ich bete, dass unsere Herzen bereit sind, dass wir, wenn wir jetzt die Texte lesen, auch zusammen, dass wir wirklich empfinden können, was du empfunden hast und dass wir spüren, wie viel Gnade da für uns drinsteckt. In deinem Namen. Amen. Wir sind in unserer Predigtserie Ostern neu erleben und das Ziel ist, dass wir uns zusammen auf Suche nach Hoffnung begeben. Hoffnung, die selbst in so einem dunklen Tag wie Karfreitag zu uns strahlt. Hoffnung, die auch besonders an so einem Tag zu uns strahlt. Und ich möchte euch einladen, dass wir heute in der Predigt, ich werde an ganz vielen Stellen einfach Bibeltexte sprechen lassen. Und ich habe ein paar Menschen gebeten aus unserer Gemeinde, die uns Texte lesen. Und wie vorher schon gebetet, mein Ziel ist, dass diese Texte unser Herz berühren dürfen. Dass die uns nahe gehen. Dass sie uns mit reinnehmen in dem, was vor 2000 Jahren passiert ist. Diese Beschreibungen rund um die Kreuzigung, das sind in der Bibel ganz, ganz zentrale Texte. Wir merken, wenn wir die ganzen Evangelien lesen, alles spitzt sich auf diesen Moment zu. Das ist der Höhepunkt von 4 biblischen Büchern, wo genau es jetzt darum um den Kern, die Kernaussage geht, was Gott rüberbringen will mit diesen Evangelien. Und diese Berichte sind oft ganz schön eindrücklich. Wir haben uns als Christen, die vielleicht schon länger mit diesem Wissen unterwegs sind, an manches gewöhnt. Manches wurde so zum Alltagswissen. Und ich möchte euch einladen, dass das heute wieder ein bisschen anders wird. Dass es uns wieder berühren darf. Dass es uns wieder nahe gehen darf, was da passiert. Und so machen wir uns zusammen auf diese Suche nach Hoffnung, selbst am Karfreitag, und hören den ersten Text.
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Ein typischer Hochzeitstext, oder? Und was soll dieser kitschige Text jetzt an Karfreitag? Was hat es mit Karfreitag zu tun? Karfreitag, wir werden gleich reinhören in die Texte, da spüren wir, diese Stunden sind geprägt von dieser Gefangennahme, von Verurteilung, von Hinrichtung. Die Stunden sind geprägt von Unrecht, von Brutalität, von Hass. Aber was hat es mit diesem Text auf sich? Lasst euch überraschen. Gerade saß Jesus noch gesellig mit seinen Freunden beim Essen. Es gab Wein, es gab Brot, es gab Essen für alle. Wir haben es gestern ein bisschen nachempfunden, wie sich das anfühlen könnte. Und wieder mal kündigt er seinen Tod an und was tun seine Jünger? Sie ignorieren es. Sie verdrängen es und plötzlich geht aber alles ganz schnell. Wenige Stunden später im Garten Gethsemane wird Jesus gefangen genommen und irgendwie tun sich dann die ganzen Ereignisse fast schon überschlagen. Das erste Verhör noch in der Nacht beim jüdischen Hohen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage. Er schweigt. Sie provozieren ihn, er bleibt ruhig, sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er wäre der Sohn Gottes? Anmaßend, oder? Unerhört. Sie schlagen ihn wieder. Nächsten Morgen geht's zu Pilatus. Zweites Verhör, Pontius Pilatus. der römische Statthalter und Machthaber. Nur er kann wirklich dieses Urteil fällen über Jesus. Und es muss jetzt schnell gehen, weil Passa steht an. Es muss noch heute passieren. Sie müssen ihn heute noch ans Kreuz bringen. Pilatus guckt sich das an, schaut, hört auf die Vorwürfe und wäscht seine Hände in Unschuld. Pilatus kann nichts finden, aber er macht's wie ein guter Politiker. Er fragt das Volk, dass sich die Menge tobt, sie wollen Blut sehen und sie verurteilen lieber Jesus als den Verbrecher. Und Jesus bleibt immer noch ruhig. Der blutbrünstige Mob schreit, will seinen Tod, kein Erbarmen, kreuzige ihn, ist der Ruf, dass das ganze Volk auf den Lippen hat. Tod am Kreuz, jetzt sofort, wir müssen es schnell machen, Passa kommt.
Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
Maximale Gewalt, maximaler Hass. Und es bleibt nicht nur dabei, dass sie ihm körperlich Schmerzen zufügen, sie verhöhnen ihn auch noch. Sagen, guck mal dich doch an, du König der Juden. Sie verhöhnen ihn und ziehen ihm einen Mantel an, setzen ihm diese Dornenkrone auf. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie das nicht bloß so sanft auf den Kopf setzen, sondern ihm richtig in die Haut rammen. Sie knien vor ihm nieder und tun so, als würden sie ihn anbeten. Sei gegrüßt, König der Juden. Was für eine Demütigung. Sie spucken ihm ins Gesicht und schlagen ihm mit dem Stock auf den Kopf.
Schließlich kamen sie an den Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich doch jetzt selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst.
Die römischen Soldaten stehen unter diesem Kreuz und denken sich: So, Job erledigt, der Verbrecher hängt. Jetzt nur noch abwarten, bis es vorbei ist. So lange kann es ja wohl nicht mehr dauern. Und dann fangen sie ja noch an, um seine Kleidung zu würfeln. Stell dich mal vor, da ist jemand, der leidet, der Schmerzen ohne Ende hat und nebendran stehen Leute, die zum Business übergegangen sind. Ganz normales Business wie everyday, so jeden Tag, heute wieder eingekreuzigt. Und wir würfeln noch um seine Kleider. Und dann sind da diese religiösen Führer. Und die herumstehenden Menschen, denen nichts Besseres einfällt, als Jesus zu verhöhnen. Die sich einen Spaß draus machen aus diesem Spektakel. Die sagen: Ja, jetzt befrei dich doch selber. Komm doch vom Kreuz runter, wenn du doch der König der Juden bist. So mach's doch. Als Sohn Gottes sollte es doch für dich kein Problem sein. Als hätten die ganzen körperlichen Schmerzen nicht schon gereicht, muss Jesus sich diesen Hohn noch anhören. War es nicht genug, dieser Tod am Kreuz? Wie bösartig gehen diese Menschen mit ihm um? Machen sich auch noch über einen Sterbenden lustig. Keinerlei Pietät. Und was macht Jesus? Jesus sagt einen Satz: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, mir wären in der Situation andere Sätze eingefallen über die Leute um mich herum. Aber Jesus schaut diese Menschen an und er sieht irgendwas hinter diesen sensationsgierigen, pöbelnden Mob von Menschen, die gerade noch geschrien haben, kreuzigt ihn. Er sieht irgendwie hinter ihre Fassade. Er sieht nicht nur diesen Hass, er sieht dahinter auch vielleicht eine Hilflosigkeit, eine Verwirrung. Menschen, die fehlgeleitet sind, die nicht erkennen, dass er gekommen ist, um sie zu erlösen. Menschen, die von Hass und von Herzlosigkeit geprägt sind. Und deshalb dieses, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sieht hinter unsere Fassade und sieht, dass da mehr ist als nur Hass und Anschuldigungen. Eigentlich die normale Reaktion, und das habe ich gerade schon angedeutet, wäre doch Vergeltung, oder? Ich räche mich jetzt an ihnen. Wir wissen aus der Bibel kurz davor, dass Jesus an so einem Baum vorbeigegangen ist, der keine Frucht gebracht hat. Und er hat diesen Baum kurzerhand, hat er ein Wort gesprochen und dieses Ding verdorrt, geht kaputt. Das könnte man sich doch vorstellen, dass das Gleiche jetzt an der Stelle macht. So, der Sohn Gottes hängt am Kreuz, die Menschen verhöhnen ihn und er sagt nur ein Wort und alle werden zu Salzsäulen oder was es so in der Bibel an Möglichkeiten gab, Menschen aus dem Weg zu räumen. Aber das macht er nicht. Jesus denkt nicht an Vergeltung, an Rache, bei all diesen Demütigungen, bei all diesem Hohn. Jesus denkt an Vergebung. Er macht jetzt praktisch, was er davor gepredigt hat. Er, derjenige, der immer Feindesliebe gepredigt hat, er lebt uns jetzt in dieser Situation vor, wie das funktioniert. Und es wird uns hier zum größten Vorbild. Matthäus 5, 43. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, lieb deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebe eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Oder in Lukas 6, 28. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wir sollen nicht nur für sie beten, wir sollen auch noch dafür beten, dass für ihr Glück beten. Und genau das tut jetzt Jesus. Er bittet stellvertretend um Vergebung. In diesem Moment von größten Schmerzen sagt er, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wünscht sich keine Vergeltung. Im Gegenteil. Er nimmt dieses Friedensangebot und sagt, vergib ihnen, Herr. Was macht Jesus? Er reagiert auf diesen maximalen Hass mit einer maximalen Anzahl an Liebe, mit maximalem Annahme, mit maximaler Vergebung. Lass das mal kurz sickern. Lass das kurz sickern, weil das auch was mit uns zu tun hat. Das hat mit unseren Herzen zu tun. Auch wir sind oft so, dass wir wissen, Jesus ist für uns gestorben. Wir wissen, Jesus ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Und oft ist unser Lebensstil so, dass wir das fast verhöhnen. Dass wir es nicht ernst nehmen, was er für uns getan hat. Wie leichtfertig sündige ich manchmal und du genauso. Und auch für uns betet Jesus immer wieder, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch da, wir dürfen auch immer wieder diese maximale Liebe in Anspruch nehmen, diese maximale Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich fände es gut, wenn wir einfach vielleicht eine Minute kurz ruhig sind und uns nochmal bewusst machen, dass Jesus dir zusprechen will, ich vergeb dir. Ich vergeb dir mit all dem, was du getan hast.
In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das nun ist deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Ich wusste von dieser Szene, aber als ich den Bibeltext gelesen habe, hat sie mich nochmal einfach neu berührt. Was passiert denn hier gerade? Jesus stirbt. Jesus hat höchste Schmerzen, muss sich den Hohn von den ganzen Zuschauern anhören. Und was macht er? Er kümmert sich. Jesus kümmert sich um seine Mutter und er ist immer noch an der Stelle, dass er nicht auf seine Schmerzen schaut, auf seine Sachen, die er gerade hat, die schlimme Situation, in der er gerade steckt. Nee, im Gegenteil, sein Herz ist noch, sich darum zu sorgen, dass die Mutter, die eh schon Witwe ist, die jetzt noch ihren Sohn verliert, dass jemand da ist, der sich um sie kümmert. Was für ein liebevolles Herz, was für eine aufopferungsvolle Art. Und was für einen Jesus, der das schafft, an so vielen Stellen so krass von sich wegzuschauen und auf die Not und auf die Kümmernisse, auf die Sorgen von den Menschen um sich herum noch zu schauen, sich noch um sie zu kümmern. Mich hat es nochmal neu berührt, dass Jesus in diesen furchtbaren Schmerzen nichts Besseres weiß, als sich Sorgen zu machen, wie geht's seiner Mutter. Was für eine Aufopferungsbereitschaft. Was kann uns das heute sagen? Ich glaube, das sagt uns, dass Jesus immer noch so ist, dass das sein Charakter ist, dass er auch um uns weiß, wenn wir vielleicht Mitmenschen verlieren, dass er jemand ist, der total auch mit den Hinterbliebenen trauert, der sich um sie sorgt, der für sie da ist. Vielleicht ist das uns auch ein besonderer Trost, dass wir einen Gott haben, der über den Tod hinaus für uns mitdenkt, der über den Tod hinaus sich überlegt, was passiert jetzt mit den Menschen hier an der Stelle. Ich find's so eine besondere Stelle und wir merken und wir gucken jetzt weiter in dem Text, Jesus kümmert sich nicht nur um seine Mutter, sondern wir hören einen nächsten Text, wo Jesus sich nochmal um jemanden kümmert.
Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Wir wissen nicht viel über diesen Verbrecher da am Kreuz. Wir wissen nicht, was er ausgefressen hat. Aber es scheint ihm klar zu sein, ich habe den Tod verdient, aber der neben mir eigentlich nicht. Und dieser Verbrecher weiß, dass es Leute um ihn herum gibt, die sagen, das ist der Christus, der Messias, der alle retten wird. Und der wusste in dem Moment, ich habe nichts mehr zu verlieren als Verbrecher. Ich hänge jetzt hier schon am Kreuz. Ich weiß, was ich verbockt habe. Ich weiß, was ich angestellt habe. Aber es gibt dann noch eine Möglichkeit. Und er sagt diesen ganz, ganz einfachen Satz: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ein ganz einfacher Satz. Und wir sehen hier kein großes Geständnis seiner Sünden. So als Theologe wird man sich jetzt wünschen, da steht, dass er bekennt und dann Gott anruft und so. Und also, dass da so verschiedene Schritte, die vier Schritte des Glaubens gibt oder so. Nee, gar nichts. Er sagt bloß einen Satz: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was passiert? Jesus sieht dieses Herz von diesem Verbrecher, von diesem Sünder und sieht diese Bitte und antwortet ganz einfach: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat größte Schmerzen und immer noch geht es ihm drum, dass Menschen links und rechts von ihm mit ihm ins Paradies kommen, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Und wie viel Hoffnung steckt da für uns drin? Wie viel Hoffnung steckt da für uns drin, die wir auch immer wieder mit Sünde zu kämpfen haben, immer wieder wissen, was wir Falsches machen in unserem Leben. Jesus kümmert sich. Jesus erwartet so wenig von uns. Dieser eine Satz hat hier gereicht an der Stelle. Und Jesus sagt ihm, hey, ich nehme dich mit in mein Reich. Ich schenke dir ewiges Leben. Du gehörst ab jetzt zu mir. Du darfst mit mir dorthin kommen, wo ich hingehe. An den Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, keine Verbrechen mehr gibt, kein Leid mehr gibt. Ich lade dich ein. Ich nehme dich mit. Und dazu braucht es nichts anderes als ein Herz, das bereut und das umkehrt. Und Jesus fragt, komm mit mir mit. Ich habe vor kurzem einen Satz von Max Lucado gelesen über diesen Verbrecher am Kreuz. Max Lucado ist ein christlicher Autor, der auch viele Kinderbücher geschrieben hat. Und das Zitat will ich euch vorlesen. Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels so ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über Gnade weiß als 1000 gelehrte Theologen. Selbst die reinigsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie dieser Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen diese Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene. Mich bringt es zum Staunen, was Jesus hier am Kreuz noch tut. Mich bringt es zum Staunen, dass er selbst am Kreuz noch Menschen in sein Reich einlädt. Durch all die Schmerzen hindurch liebt er immer noch Leute, vom Kreuz runter noch zum anderen Kreuz neben ihm. Und Menschen, egal ob gut oder böse, hassend, trauernd oder geliebt, bis zum Ende brennt sein Herz für sie. Jesus kümmert sich selbst in der größten Not noch um seine Mitmenschen und sein Herz brennt immer noch für sie, bis zum letzten Atemzug. Auf diesen maximalen Hass antwortet er mit maximaler Liebe. Auf maximale Verachtung kommt maximale Annahme. Er kümmert sich um die, die ihn hassen. Er setzt sich ein und sucht für sie, dass jemand da ist, der sich noch um sie kümmert, wie für seine Mutter. Er betet für seine größten Feinde. Jesus kümmert sich um diesen Sünder, der neben ihm hängt, auf dem letzten Meter seines Lebens. Und vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen, was es mit diesem Text auf sich hat.
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf, sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Amen.